Also wir glauben, dass sich diese Grenzen immer weiter auflösen werden, nicht nur zwischen Produktgruppen, was wir mal hatten im Concept Store, zwischen ganzen Branchen wie dem Muji Hotel, wo einfach tatsächlich zwei eigentlich fachfremde Branchen sich da mischen an der Stelle, hin zu Retail wird tatsächlich eigentlich überall stattfinden, online, offline und an den ganzen verschiedenen Orten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe Trendforum Retail Akademie. In unserer Podcast-Reihe beschäftigen wir uns mit Innovationen im Retail. Wir schauen uns an, wie der Ladenbau der Zukunft aussieht. Und wir haben die Möglichkeit, mit vielen Innovatoren, aber auch Integratoren zu sprechen, was den Ladenbau, was den Händler und auch was den Konsumenten in der Zukunft erwartet. Was ist heute en vogue und was hilft uns auch in so einer Krise wie der Covid-19-Krise, das Schiff gut durch die stürmische Meer zu navigieren? Was machen wir, wenn wir ein Kontaktverbot haben? Wie können wir da trotzdem dann noch den Kunden adressieren und dem eine möglichst gute Experience bieten? Das sind die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen und ich freue mich total, dass du wieder dabei bist und dir unseren Podcast anhörst. Wir freuen uns auch immer auf Feedback, über Feedback und wir freuen uns, wenn du vielleicht dann einfach ein Abo dalässt oder einfach ein Share, um so oft zu zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg mit unserem Podcast sind. Jetzt würde ich als erstes natürlich an den Daniel Schnöd gerne weiterleiten. Daniel Schnöd ist der Initiator des Trendforum Retail und wird uns unseren heutigen Gast dann vorstellen. Unser heutiger Gast ist der David Kemmler. Als Architekt verändert er wirkliche Erlebnisräume und schafft immer wieder neue Erlebnisse. Ich freue mich total auf die Insights vom David Kemmler. Aber jetzt erstmal zu dir, Daniel. Wie geht's dir heute?
Ich habe es ja schon gesagt, wir haben wunderbares Wetter hier im Norden von Deutschland. Von daher geht es mir gut. Also man kann zwischendurch mal rausgehen, kann die Sonne genießen. Perfekt. Von daher freue ich mich, dass ich ein strahlendes Interview führen kann mit David Kemmler. So, wir starten gleich, weil ich möchte gar nicht die Rolle des Vorstellens übernehmen, was ich einfach immer so lustig finde. Man sieht sich drei oder viermal im Leben und ich habe mal drüber nachgedacht, wann habe ich euch das erste Mal getroffen, also dich und Sebastian. Das war die erste Adidas-Installation im Bikini, 2010, 11 oder 12. Da habt ihr schon das erste Mal für Furore gesorgt, was Pop-Up-Stores angeht und habt natürlich seit dieser Zeit irrsinnig viele und spannende Installationen, Projekte durchgeführt. Deswegen würde ich eigentlich mal ganz gerne von dir wissen, wie die Entwicklung von eurer Familie war hin zur Gründung von Kemmler Kemmler Berlin. Das ist wirklich ein spannendes Thema. Da steckt ja die ganze Familie drin mit kreativen Köpfen bis hin zum heutigen Tag, wo wir einfach stehen bleiben bei der Begrifflichkeit Shared Spaces. Da würde ich dir jetzt einfach mal die Bühne überlassen, weil das kannst du mit Sicherheit besser kommunizieren als meine Wenigkeit.
Ja, danke für das liebe Intro und danke, dass ich oder wir auch eingeladen wurden zu sprechen in dem Podcast. Freut uns sehr. Ist gut. Genau, du hast angesprochen, wir sind ein Familienunternehmen. Tatsächlich sind wir vier Geschwister, die das gemeinsam gegründet haben. Kemmler Kemmler. Vor wie lange? Ich glaube jetzt mittlerweile irgendwie im achten Jahr in Berlin. Und wir kommen aus sehr verschiedenen Backgrounds. Also angefangen bei meiner Schwester Katharina Kemmler, die war Kreativdirektorin und ist ewig im Bereich Mode vor allen Dingen unterwegs gewesen, auch Modemarketing und eigentlich immer an der Schnittstelle zur Architektur. Die ist früh auch schon tatsächlich aus Köln mit der Bread & Butter nach Berlin gekommen und hat eigentlich die in Berlin auch mit aufgebaut und da eine tragende Rolle gespielt. Mein nächster Bruder Sebastian ist Stratege, der auch viel rumgekommen ist. Den hast du ja auch schon kennengelernt, hast du gerade erwähnt. Der war erst bei Jung van Matt, später in London bei LKQA und dann auch nochmal in New York, der sich auch vor allen Dingen mit digitalen Themen beschäftigt und beschäftigt hat. Ich selber bin Architekt, das heißt nochmal ein bisschen andere Route genommen und ich kann auch gleich erklären, was meine Rolle ist oder was wir, was ich beitragen kann zu der Agentur. Und dann haben wir noch einen vierten Bruder, der hat Wirtschaft studiert und der macht bei uns tatsächlich die ganze Frage um die Finanzen und das ganze Legale. Und da ist das auch ganz gut aufgehoben. Da bin ich ganz froh, dass der das übernimmt, die Bereiche. Wir haben uns vor 8 Jahren gegründet, weil wir das Gefühl hatten, es ist an der, oder es gibt eine Lücke für eine Agentur am Markt zwischen Mode und Lifestyle, die holistischer denkt, während viele andere Werbeagenturen oft sich eher um oder auf einen speziellen Kanal den Fokus gelegt haben, wie zum Beispiel TV-Werbung oder später dann Social Media, war unser Anspruch eigentlich, eher uns eine Branche auszusuchen und uns zu spezialisieren auf eine gewisse Branche. Das war eben Mode und Lifestyle und versuchen dort aber alles abzudecken, was nötig ist. Und an der Stelle kommt natürlich dann jetzt unsere individuellen Kompetenzen auch zusammen. Also wir konnten von einer starken, datenlastigen Strategie heraus ein Kreativkonzept entwickeln und das dann quasi exekutieren auf ziemlich viel verschiedene Kanäle, also von Social Media bis eben in den physischen Raum, in die Architektur hinein. Und das wurde auch genauso nachgefragt, wie wir uns das erhofft haben und haben von Anfang an eigentlich immer sehr holistische Konzepte angeboten oder umgesetzt. Also es gab einen Bedarf für eine Agentur, die das mitdenkt in der Kreation, die eine kreative Idee entwickelt, die nicht nur physisch ist und dann sehen es die 100 Hansel, die auf dem Event sind, sondern die mitdenken, wie ist die Aktivierung dabei, wie ist aber die Kommunikation auch gerade online, out of home, wie wird das kommuniziert und wie erreichen wir eine möglichst große Zielgruppe. Insofern haben wir eigentlich immer relativ komplexe Aufgaben gekriegt. Wir sind tatsächlich, haben wir relativ viel im Bikini Berlin auch umgesetzt und zuletzt sind wir aber auch bei der Bread & Butter, die dann von Zalando aufgekauft wurde, sehr eng mit dem Thema gewesen und konnten tatsächlich diese ganzen verschiedenen Kompetenzen, die wir haben, einbringen bei der Bread & Butter, eben indem wir auch das Konzept, das neue für die mitentwickelt haben, dass es ein Endkonsumenten-Event ist, was oder eigentlich eher ein Influencer-Event, wo die 35.000 Leute, die dort vor Ort sind, natürlich super sind, aber viel wichtiger sind natürlich die 50 Millionen, die in Europa erreicht werden können mit dem Content, der da entsteht. Und insofern haben wir uns bisher oder auch immer an dieser Schnittstelle zwischen digital und physisch bewegt mit dem, was wir machen. Du hast noch genau das Stichwort Shared Spaces. Vielleicht sage ich da noch einen Satz zu. Wir kommen eben, wie gesagt, aus diesem oder haben uns rausentwickelt aus diesem temporären Geschäft, also Messe und Schaufenster und kleine Events und so und haben festgestellt, dass selbst beim festen Retail mittlerweile eine Veränderung stattfindet, die unsere Kompetenzen braucht oder wo das nachgefragt wird, was wir mitbringen können. Also wir merken, dass da eine Veränderung ist, weg vom festen Retail, wo irgendwie ein festes Interior reingebaut wird, aber wo nicht über eine gewisse Aktivierung, wie können wir ein Netzwerk aktivieren, wie kriegen wir kreative Leute rein, wie kann sich der Ort ständig verändern und wie kann das Ganze ausgespielt werden im Social Media, einfach alles nicht mitgedacht wurde und wahnsinnig statisch ist und glauben, es gibt eine Veränderung im Retail hin zu einer Veränderlichkeit, einer größeren Digitalisierung und du sagst es so, oder in dem Podcast, den ich vorher gehört habe, sprichst du vom digitalen Raum und vom Erlebnisraum auch. Und der Erlebnisraum, also wie wird der auch dann digital transportiert? So, diese ganzen Kompetenzen haben wir in-house und haben die jetzt an verschiedenen Stellen auch angefangen, schon umsetzen zu können. Unter anderem bei dem Messestand auf der Euroshop für Ansoff, Vitron und Visona. Den haben wir Shared Spaces genannt. Da kann ich vielleicht später noch mal einen Satz zu sagen. Und es gibt jetzt ein zweites Projekt, über das wir dann auch später reden können, mit dem Listener in Frankfurt, der Sharing nicht nur als ein sich veränderter Ort versteht, sondern wirklich das Businessmodell sich tatsächlich komplett gewandelt hat auf die neue Zeit hin und wir das architektonisch und konzeptionell mitbegleiten dürfen. Punkt. Sorry, jetzt habe ich schon wahnsinnig viel erzählt, gleich immer.
Also erstmal vielen Dank für diese umfassende Antwort. Du hast natürlich schon gesagt, also ihr habt diesen ganzheitlichen Ansatz und ihr geht natürlich auch diesen Weg der des viralen Verteilens von Content. Ich habe mal mit Sally gesprochen und die sagte dann, beziehungsweise ihr Mann sagte dann, wir schaffen Insta-Moments. Und da bin ich also ganz nah bei euch, weil ich weiß damals noch, ihr habt über Adidas gesprochen mit diesen 60 Kameras, wo man dann zuguckt, also wo ein Foto gemacht wurde, wie ich auf dem Tor baller. Da hattet ihr, glaube ich, 5, 6, 7 Millionen Impressions. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich versuche meinen Studenten immer zu erklären, wenn ich eine Nachricht raussage bei Facebook, komme ich auf 3 Klicks und 120 Impressions, wenn ich Glück habe. Und ich glaube, mit der Bread and Butter habt ihr was Einmaliges geschaffen. Also eine riesige Summe im hohen dreistelligen Millionenbereich. Und das in 10 Tagen. Das ist, glaube ich, schon auch so ein Kernansatz, dass ihr, deswegen, du hattest gerade gesagt, es gibt einen Datenraum. Der Datenraum endet bei mir nicht mit physischen Elementen irgendwo im Raum oder Devices, sondern der Datenraum endet bei mir immer beim Endgerät, beim Kunden. Aber ihr, glaube ich, geht schon diesen Weg zu sagen, wir wollen Räume schaffen und dann, sage ich mal, Shared Spaces. Also nicht nur, dass ich die unterschiedlich nutzen kann, diese Räume, sondern ich teile ja auch diesen Raum weiter digital. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen Input geben, ob das auch so ein bisschen Kern von eurer DNA ist. Ich als Außenstehender vermute einfach mal, das ist wirklich auch so ein kleiner Ansatz, ein kleiner Bestandteil eurer DNA, mit dem ihr auch wirklich sehr erfolgreich unterwegs seid.
Ich glaube, ich würde auch an der Stelle ein ganz bisschen noch ausholen vielleicht, wenn ich darf. Ich meine, wir haben ja Zeit, ne? Was war das, 2 Stunden Podcast oder wie? Nein, also, wir sehen so ein bisschen eigentlich eine Entwicklung. Also für uns hat die Digitalisierung oder digitale Erlebnisse im Retail angefangen mit erstmal ganz blöd, dass Bildschirme reingestellt wurden in den Retail-Space. Und hätte es uns da schon gegeben, hätten wir das bestimmt auch mitgemacht. Dann waren irgendwie die großen Zukunftsideen, oh, der Kontakt oder der Einkauf, ohne dass dich irgendwie ein Verkäufer verlabert, sondern du kannst alles irgendwie selber machen, als wäre es dein eigenes Device. Und das war irgendwie so der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist ein bisschen das, was du ansprichst. Und da waren wir voll mit drinne, nämlich, wie verlängert man eine Aktivierung in einem Space digital? Also was für Erlebnisse schafft man mit Photo Opportunity, Instagrammable Architecture, also Backdrops schaffen, die Leute einlädt, selber ein Foto oder ein Video zu machen und das zu teilen. Dann oder dass man einfach ein professionelles Kamerasetup da reinmacht oder 50 Kameras, die ein Video produzieren, was du sonst nicht kannst mit deinem Device und das teilbar dir zur Verfügung stellst, dass du das selber organisch verteilst auf deinen Kanälen. Das Ganze wird dann sogar noch aufgebohrt, natürlich mit Targeting, also dass man dann irgendwie Geld hinterschiebt, dass man weiß, wo das ankommt, zielgerichtet diesen Content ausspielt und so weiter und so fort. Ne? Das haben wir wahnsinnig viel betrieben, sehen aber jetzt tatsächlich noch eine weitere Entwicklung, die tiefgreifender ist, wo es richtig ums Businessmodell geht.
David, du hast ja gesagt, okay, wir haben die Sharing Economy. Also ich meine, ich weiß, die Influencer verdienen über Teilen, über Sharing natürlich Geld. Es gibt auch Experience Economy und so weiter. Und eigentlich muss natürlich auch der Retail irgendwann anfangen, Geld zu verdienen. Also müssen wir natürlich diese Sharing Economy eigentlich jetzt wieder zurückführen an den Retail. Und wo seht ihr da Lösungsmöglichkeiten, die man dem Retail anbieten kann? Also er muss es erstmal verstehen, er muss es ja verinnerlichen und er müsste ihm ja auch Lösungsmöglichkeiten anbieten. Vielleicht kannst du das erläutern.
Ich glaube oder wir glauben, dass es das Ende, also quasi jetzt, wenn ich mit dieser Uber-Analogie nochmal starte und sage, irgendwie Endziel vermutlich bei Uber wird sein, dass automatisierte Autos rumfahren und die einfach buchbar sind. Wir glauben, dass Online- und Offline-Retail sich so weit verbinden werden miteinander, dass eigentlich alles ein Retail-Space wird. Also wir glauben, das Auto wird ein Retail-Space, dein eigenes Device, selbst im Schlaf bist du eigentlich, kaufst du oder verkaufst was ein über Alexa, die hört dein Schnarchen, wird dir eh schon morgens was geschickt. Also wir glauben, dass die Grenzen sich zwischen festem Brick-and-Mortar, nur hier findet Handel statt, auflösen wird. Wir glauben auch, dass quasi diese festen Orte nur für den Handel so vermutlich sich auf Dauer auch wahrscheinlich auf weichen werden wenigstens, wenn nicht auflösen. Also es ist schön, so eine Orte zu haben, aber wir glauben, dass zum Beispiel Handel in das Hotelleriegewerbe reingehen wird. Also da werden in der Lobby Produkte verkauft, aus Berlin möglicherweise, oder in der Gym, ne, wo dann zwischen Nutrition und noch der gewisse Apparel und der Jogginghose mitverkauft wird. In der Kita sind dann auch die Müsli-Riegel, ich weiß es nicht. Ne? Also wir glauben, dass sich diese Grenzen immer weiter auflösen werden, nicht nur zwischen Produktgruppen, was wir mal hatten im Concept Store, zwischen ganzen Branchen wie dem Muji Hotel, wo einfach tatsächlich zwei eigentlich fachfremde Branchen sich da mischen an der Stelle, hin zu Retail wird tatsächlich eigentlich überall stattfinden, online, offline und an den ganzen verschiedenen Orten. Jetzt habe ich deine Frage, Daniel, wahrscheinlich nur so halb beantwortet.
Nein, ich glaube schon, du hast es natürlich, also du hast mal gesagt, wo es hingeht, also die komplette Verschmelzung aller möglichen Kanäle. Das sagen ja auch viele andere Protagonisten, also die euren Trend auch genauso verstehen und interpretieren. Die sagen, schlussendlich ist es egal, wo das Produkt verkauft wird. Aber per se musst du ja der Marke oder dem Retailer auch erklären, also dieses Prinzip der Shared Economy versuchen zu erklären. Und da fehlt mir jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen eine Antwort. Mhm. Also ich verstehe diese, nur nochmal, ich weiß, dass ein Influencer Geld verdient, weil er teilt. Mhm. Okay? Wenn ich meinen Verkaufsraum nehme und ich mache dann Shop in Shop, dann kann ich auch Fläche vermieten. Dann ist das auch eine Art von Shared Economy. Aber das kennen wir alle schon. Jetzt halt die Frage, was ist die Shared Economy der Zukunft?
Ein großer Baustein der Shared Economy ist das Teilen von Ressourcen, die wahnsinnig teuer sind. Das heißt, Ladenfläche, Quadratmeter in der Innenstadt ist natürlich eine wahnsinnig teure Ressource und ein Asset, was, wenn es ungenutzt ist, die halbe Nacht wahnsinnig viel Geld verbrennt. Das heißt, das wird natürlich jetzt der erste große Schritt sein, dass fachfremd oder dass eine Fläche doppelt belegt wird. Dass da eine Kita vormittags einzieht, wenn eh wahnsinnig wenig Handel passiert, dann ein Retail stattfinden wird und abends wird es vielleicht ein Café oder ein Club oder eine Bar. Ne? Also, und dass dann Office irgendwie drei Tische reinwandern werden zu einem gewissen Zeitraum, wo da ein Büro stattfinden wird. Wir glauben, dass sich die Ressource Quadratmeter in der Innenstadt, die wahnsinnig teuer ist, geshared werden wird mit anderen Funktionen und anderen Branchen. Ja? Und ein zweiter Aspekt ist, dass wir glauben, dass die Zeiträume kürzer werden. Quasi, dass eine Brand nicht mehr für 10 Jahre einen Mietvertrag unterschreiben wird für eine Fläche irgendwo in der Lüneburger Innenstadt, wo ich herkomme, weil die Risiken einfach wahnsinnig groß sind und unklar ist, wie lange da eigentlich deren Produkt funktionieren wird. Das heißt, am Ende vermuten wir, oder das mag ein Zwischenschritt sein, ist, dass diese Flächen da sind, die werden auf temporäre, kürzere Zeiträume eben an Marken verkauft und vermietet. In verschiedenen Niveaus, von nur einem Shelf bis hin zu tatsächlich einem Pop-up, der da für 3 oder 4 Monate stehen wird.
Dann würde ich mal ganz gerne auf 2 Projekte zurückkommen. Was mich natürlich viel stärker interessiert, ist der Listener Space. Wie du an diese Geschichte herangegangen bist, um Hakan Temür, den Inhaber, sag ich mal, so zu begeistern, dass sie jetzt gemeinsam 2.500 Quadratmeter umwuppt in einer der teuersten Verkaufslagen in Deutschland. Das ist unglaublich, in Frankfurt. Ich freue mich auch, dass wir diesen Space nutzen können für unser Trendforum. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen deine Arbeitsweise, deinen Arbeitsstil erklären, weil da findet sich auch diese Shared Economy wieder. Da finden sich auch die Insta-Moments wieder, weil ich das alles schon so bis, da konnte ich schon ein bisschen Einblick nehmen. Aber das wissen natürlich nicht unsere Zuhörer und Zuseher. Da würde ich dich mal bitten, so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern.
Ja, sehr gerne. Also die Idee, muss man sagen, kommt natürlich von Hakan. Ne? Der ist eine wahnsinnig, also Pionier ist das, mit einer verrückten Idee und auch dem Mut, da was umzusetzen, was neu ist auf jeden Fall für den deutschen Markt. Der Listener wird 4 Bausteine haben, also er wird auch mit diesem neuen LSDNA, wie er eigentlich korrekt heißt, 2.500 Quadratmeter in der Frankfurter Innenstadt 4 große Themen zu bespielen. Das erste wird sein, er hat doch einen Concept Store, der ein bisschen konventioneller auch funktioniert, ne? So ein bisschen wie vielleicht Mokudes in Berlin. Dann gibt es aber quasi als richtig interessanter neuer Case den Space. Und das wird eine Fläche sein, die, wenn man es vielleicht despektierlich sagen will, eine Art Mini-Bread and Butter sein wird. Also eigentlich ein leerer Space, der, wo die Infrastruktur so da ist, dass Marken sich dort für längere oder kürzere Zeiträume, Quadratmeter oder Shelf-Systems, digitale Medien mieten können für gewisse Zeiträume und ein Ort, der sich ständig die ganze Zeit verändert. Ja? Und der so ein bisschen als ein Testlab funktionieren soll für Marketingkonzepte. Also wenn eine Brand kommt und sagt, wir möchten gerne dieses Produkt am Markt testen, dann wird denen angeboten, mit denen ein Konzept zu arbeiten, was dann dort getestet wird. Es gibt, soll sehr viele Tracking-Devices geben, wo auch sehr genau herausgefunden werden kann, wie das Produkt angenommen wird oder wie der Kunde das annimmt, wie das Sentiment ist. Und die Learnings daraus werden zurück an die Marke gespielt, die diesen Test gerne oder beauftragt. Gleichzeitig werden alle diese Ergebnisse gesammelt in einem weiteren Business Unit von dem Listener, das ist der Science Part. Die ganzen Daten, die generiert werden in dem Space, die werden überführt in eine Science Unit. Und diese Science Unit ist ein im Prinzip eine Art Akademie, wo dieses gesammelte Wissen dem Marken zur Verfügung gestellt werden soll. Das heißt, man versucht einen Feedback-Loop herzustellen, wo dieses Wissen, was generiert wurde, in den Store und in dem Space gesammelt wird und eben auch weiter dann genutzt werden kann. Und als 4. Juni soll es eine In-House-Production geben, also eine Art In-House-Agentur, das Studio, die Marken betreuen sollen, dabei Content zu produzieren, innovative Konzepte zu entwickeln, eben die dort ausgestellt werden können in dem Space. Das heißt, mit anderen Worten, dieser Listener ist so ein Organismus, der sich die ganze Zeit verändert und das stellt mich als Architekt und Gestalter natürlich vor eine große Herausforderung. Wie schaffe ich einen sehr wahnsinnig flexiblen, sich ständig verändernden Ort zu schaffen, der trotzdem nicht aussieht wie eine Messehalle oder beliebig ist oder nur reine Infrastruktur? Und wir haben für uns das Modell entwickelt, mit 4 verschiedenen Layern zu arbeiten, nämlich einmal einem infrastrukturellen Layer. Das ist im Prinzip die ganzen Daten, Kabel, Technik, Strom, aber eben auch Metallwände, die an den Seiten entlang laufen, die sehr einfach zu verändern sind und auch für eine Marke, die dort ausstellen möchte, sehr einfach zu bespielen sind. Der zweite Layer ist allerdings ein narrativer, denn es gibt das Kreativkonzept des Listeners und das muss auch transportiert werden. Also, und das ist der Layer der Highlights. Es gibt 3, 4, 5 verschiedene Highlight-Zonen, die die Narration des Listeners sichtbar machen, die auch ein bisschen eine kürzere Zeitperspektive haben, wo mit Künstlern zusammengearbeitet wird und die quasi den Laden kulturell aufladen und auch das Netzwerk, das Kreativnetzwerk in Frankfurt aktiviert. Die sind oft natürlich zeittypisch und verändern sich auch über einen Zeitraum, während The Shell für immer eigentlich stehen muss, sind diese Highlights sehr zeitspezifisch, aber auch groß und wichtig. Der dritte Layer ist natürlich der Furnishing Layer, der sowohl irgendwie auch auf den Look and Feel einzahlt und die Story, die der Listener erzählen will, als aber auch ein sehr einfach transformierbarer Layer sein muss, der viel mit Ready-Mades arbeitet. Und der vierte und Layer ist natürlich der digitale Layer. Da gehen deine Augen auf, Markus. Der digitale Layer, der sowohl die ganze Infrastruktur ist, also mit den ganzen Tracking-Devices, die stattfinden sollen, Licht, dann die ganzen Payment-Solutions, die seamless sein sollen und natürlich aber auch ein endkonsumentenorientierter Layer, mit wo die neue Technik ausprobiert und getestet werden soll. Von VR-Brille bis Augmented Reality, Projektion, was es da alles gibt. Im Prinzip haben wir das aufgeschlüsselt auf diese 4 Layer und vielleicht ein abschließender Satz. Wir glauben, dass diese 4 Layer insgesamt interessant sind für neue Arten des Retail, die mit großer Veränderung und sich permanenter Veränderung umgehen müssen. Ist das eigentlich eine Toolbox, die für uns viel funktioniert?
Da steckt natürlich jetzt viel architektonisches Grundwissen drin. Aber ich weiß ja, dass bei Markus schon die Augen geleuchtet haben, was das Thema Digitalisierung angeht.
Alles gut. Also alles gut. Ich meine, das Thema ist für mich jetzt, was sich da so auftut. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass das Produkt eigentlich viel, viel näher an den Lebensraum heranrücken wird. Also das ist so die Vision, die ihr bei Kemmler und Kemmler auch habt für Retail, dass der halt eben mobil wird letztlich. Ne? Also der ist ja dann da, wo man als Mensch ist. Da tut sich bei mir dann die Frage auf, das Konzept hört sich super spannend auf, sehr vielseitig, sehr viele Elemente, die veränderbar sind, auch eine Veränderung durchleben, wie wir Veränderung erleben wollen. Da gehe ich aus von, dass man halt eben nicht so einen Ort hat, der nach 3 Monaten dann noch genauso aussieht, wie er vorher aussah, der so ein bisschen sich dann in dem Kleid der Seasons vielleicht dann auch verändert mit diesen ganzen Aspekten. Wir wissen, dass Kunst immer ein ganz guter Magnet ist. Und das Gleiche dann auch in diesem, ja, vielleicht gamifizierten Digitalmöglichkeiten, die du angesprochen hast. Aber Frage ist, warum brauchst du dann diesen Raum? Ist das so eine Zwischenstation zu dieser Mobilität, dass wir erstmal den Raum so verändern, bis hin, dass dann die Produkte wirklich so nah an dich rankommen, dass du die dann überall bestellen kannst? Wofür brauchst du dann diese Kathedrale des Retails, so wie wir es vielleicht mal bezeichnen wollen?
Also ja, ich stimme mit der Prämisse überein, dass die Produkte dichter an die Lebenswelten ranreichen werden, und zwar physisch und auch digital, oder vor allen Dingen auch digital, dadurch, dass das Device oder Sachen bestellbar sind. Ne? Gleichzeitig braucht es doch aus meiner Sicht Räume, aber eher als eine Art Community Space. Also ich glaube, dass das eher ein sozialer Ort wird, wo sich eine Community anfängt zu fühlen. Der kulturell aufgeladen ist und eher tatsächlich ein kreatives Netzwerk auch für sich irgendwie bündelt und an einen Ort bringt. Ich glaube nur, dass dieser Ort am Ende nicht nur einfach ein reiner Retail-Space ist, sondern der ist gleichzeitig auch irgendwie ein Ort, wo man Entertainment hat, wo aber auch irgendwie man was lernt, wo Bücher offen ausliegen. Er wird zur Bibliothek vielleicht, wird aber auch zu einem Gaming-Center, also man sammelt eigentlich eher eine Art von kreativem Netzwerk um sich, und dafür braucht es doch schon auch Räume. Also auch wenn Kultur wahrscheinlich ähnlich wie auch die Produktwelten dichter an einen ranrücken, macht es Sinn, einen Ort der Gemeinschaft tatsächlich zu entwickeln. Und da spielt Retail eine Rolle, aber eben ganz viele andere Aspekte auch.
Ah, okay. Dann verstehe ich, glaube ich, jetzt noch viel besser, wo ihr hin wollt. Also ihr wolltet letztlich dann auch identitätsstiftend sein, ne? Mit dem Dialog, den ihr aufsetzt, mit dem Raum, der diesen Dialog dann möglich macht. Sehe ich das richtig?
Das siehst du richtig, ja. Also kulturelle Veränderungen, die mit dem einhergehen, die auch auf die Sharing Economy einzahlen, also abgeben von Ressourcen, dann aber auch ein internationaleres Publikum. Wir sind internationaler Versetzter, also es findet ein Wertewandel auch statt, mit Ressourcen sparen zu arbeiten, dass man versucht, Sachen mit Sinn aufzuladen oder nicht mehr dumpfen Konsum einfach machen möchte, sondern irgendwie nachhaltig oder wenigstens bewusst konsumieren möchte. Und der Listener möchte gerne ein Ort sein, der quasi eine solche Gemeinschaft oder Community auch anzieht und bündelt. Identität spielt eine Riesenrolle im Retail, und ich hatte es gerade angesprochen, ja auch schon quasi mit den Highlight-Pieces. Die sind natürlich auch ein Ausdruck einer Narration, einer Manifestierung der Identität des Listener dort vor Ort.
Mhm. Ne? Okay, und der Mensch, der diesen Ort dann betritt, kriegt dann recht viele Impulse, kann sich entscheiden, lieber analog mal ins Buch zu schauen, lieber vielleicht in so eine digitale Welt sich zu bewegen als Avatar, dann sich selbst dann nochmal neu und anders kennenzulernen. Und der Transporteur ist dann die Marke, die Brand, oder ist die ganz im Hintergrund? Also hat das eine Verbindung unbedingt dann auch mit der, sag ich, Klamotte, die dann halt auch ausgestellt wird? Oder muss diese Verbindung gar nicht sein? Braucht man die gar nicht, sondern man hat dieses Enablership, spürt man dann schon dadurch, wie der Raum ausgestattet ist? Schwierige Frage gerade irgendwie so, ne? Weil es ist ja noch nicht da. Ich kann mir noch kein Bild machen, deshalb versuche ich da noch intensiver nachzufragen. Danke dir.
Ich glaube, dass die Konsumenten, die jetzt in den Listener gehen, sich ziemlich bewusst sind, dass es Marken gibt und wie die auftreten und mit welchen man assoziiert und mit welchen nicht und was auch deren Botschaft ist. Ich glaube auch, dass eine Marke in Zukunft auch mehr eine eigene Botschaft entwickeln muss oder die auch hinterfragt und nachgefragt wird. Am Ende, was interessant ist jetzt auch an diesem Modell des Listeners, vielleicht jetzt ist es ein bisschen utopischer in Zukunft geblickt, ist die Community auch das Asset, was eine Marke abfragt. Die Marke platziert ihr Produkt absichtlich in diesem Kontext, um herauszufinden, was die Zielgruppe darüber denkt. Und vielleicht ist es sogar ja mal irgendwann so, dass dem Konsumenten, der da reingeht, statt dass der was kauft, 5 Euro gegeben wird dafür, dass seine Meinung eigentlich gecheckt und abgefragt wird. Also der wird tatsächlich, das ist jedem Konsumenten im Listener sehr klar und das passiert nicht versteckt, dass da Datensysteme und Tracking unterwegs ist, sondern das Ganze wird in einem dieser Highlight Pieces des Orakel tatsächlich für den Endkonsumenten sichtbar gemacht. Also wie ist das Geschlechterverhältnis, wie ist das Alter, wie ist das Sentiment, wie sind die Laufwege, Heatmap, welches Produkt wird sich mehr angeguckt, welches weniger. Auch das wird dem Konsumenten transparent gezeigt. Und das, was man einer Brand eigentlich verkauft, wenn die ihr Produkt im Listener ausstellen, ist nicht nur, dass das Produkt gekauft werden kann, sondern quasi, was feedbackt die Zielgruppe auf dein Produkt und auch auf das Marketingkonzept. Und eigentlich müsste man dem Konsumenten 1 Euro dafür geben, dass der sich da tracken lässt. Also das Machtverhältnis dreht sich interessanterweise an der Stelle fast ein bisschen um.
Mega spannend, das dann auch so offen zu zeigen. Also dieses Orakel hört sich wirklich sehr, 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 sehr fortschrittlich an, dass man nicht einfach die Daten ungefragt abfragt, dann sagt, wir sind schon DSVGO, sondern den Menschen so ernst nimmt, dass er sich selber in so einem Ökosystem dann auch wahrnehmen kann, als einer von vielen, die sich das Produkt auch angeschaut haben oder vielleicht sogar das Produkt extra dann rangeht ans Produkt, weil so viele schon da waren und man versucht halt eben hinter das Geheimnis zu kommen. Eine super spannende Reise, die man da dann vor sich hat. Also wow, also ich bin gespannt drauf und freue mich drauf, das dann auch mal erleben zu dürfen.
Ja klar, nein, ich habe, da kommen dann immer wieder die Fragen auch aus der Präsentation oder deiner Worte, die dann entstehen. Ihr seid ja nun schon seit einigen Jahren mit den Brands, also sehr in sehr engen Kontakt. Ich war letztens in der Talkrunde mit den ganzen Fashion-Lieferanten, die erzählt haben, welche Probleme sie haben, weil die Händler die Ware nicht abnehmen oder nicht bezahlen aufgrund von Covid-19 und so weiter. Ich habe dann so gegen Ende habe ich dann nur gesagt, ihr habt ein großes Problem, ihr habt den Kontakt zum Kunden verloren. Ihr drückt die Ware einfach nur in die Fläche. Die Händler müssen Lots abnehmen und friss oder stirb. Und euch fehlt definitiv der Kontakt. Ihr könnt nicht mehr kurzfristig reagieren, weil dem keine Stimme, also die Stimme wird nicht gehört vom Kunden. Und du hast ja jetzt, glaube ich, schon gesagt, dass die Brands, also die guten Forecasting-Brands, nehmen wir jetzt einfach mal Adidas oder Nike, sehr wohl gemerkt haben, dass der Konsument Teil ihres eigenen Ökosystems ist. Magst du das vielleicht nochmal so ein bisschen verdeutlichen, vielleicht auch aus der Historie, wie stark sich das verändert hat?
Ich glaube, sehr gute Beispiele sind vielleicht sogar eher Marken wie Rimowa. Die waren einfach mal ein Alukoffer und haben ungefähr vor 3 Jahren verstanden, okay, wir müssen ein kreatives Netzwerk um uns aufbauen. Also wir verkaufen nicht einfach nur noch einen Koffer, weil der besonders robuste Koffer ist, das können andere auch, sondern die haben verstanden, dass sie ihre Marke kulturell aufladen müssen, um attraktiv zu sein für eine Art von neuen Luxus. Neuer Luxus druckt sich durch die richtige Kuration aus. Also ich weiß, da ist ein paar Lederstiefel zusammen mit dem Bild, aber hier dem H&M Billo-Shirt, das ist die richtige Kuration, die quasi ausdrückt, wie groß mein kulturelles Kapital ist. Das hat eine Marke wie Rimowa verstanden und angefangen, verschiedene Kooperationen zu machen, also dann mit irgendwelchen Künstlern zusammen. Und wenn ihr euch den Instagram-Feed anguckt, da sind von irgendwie Skulpturen, die damit gebaut sind, bis zu irgendwelchen Artworks, Artpieces, Kooperationen zum Beispiel mit Virgil Abloh von Off-White. Also eine richtige Kuration der richtigen Partner, mit denen man arbeitet, um quasi in eine gesellschaftliche Gruppe reinzutappen, in ein kreatives Netzwerk sich aufzubauen und relevant zu werden für innerhalb einer gewissen Kuration. Das ist ein interessantes Beispiel, wie versucht wird zu interagieren tatsächlich mit dem Konsumenten, der Teil sein oder dessen kultureller Gruppe man gerne sein möchte.
Inwieweit wird der Konsument auch in der Kreation, also wenn ich sage, ich lade meine Marke kulturell auf, weil meine Konsumenten eben das Bedürfnis haben, sich damit auseinanderzusetzen. Die Frage ist, inwiefern geht man tatsächlich so auch diesen Weg der Co-Kreation, was man schon vor 20 Jahren in der Autobranche gemacht hat. Wie weit geht da die Zusammenarbeit, den Konsumenten in das Ökosystem hineinzulassen, also zusätzlich Energie aufzusaugen? Gibt es da eine Tendenz?
Genau, also während der Bread and Butter war immer die Frage, eine Marke kann nicht einfach nur kommen und dort Produkt ausstellen. Es war klar, das ist blöd, sondern die muss tatsächlich irgendwas anbieten, was einen Mehrwert liefert. Und das kann verschiedener Art sein und oft haben wir auf einem Stand auch alles gemacht. Also bei Reebok war es tatsächlich quasi, da waren Radiomoderatoren, die einen Quiz gemacht haben mit Leuten, ne? Ein Musikquiz. Gleichzeitig wurden da Schuhe customized und Donuts customized und so weiter und so fort, ne? Das Gleiche und noch im größeren Maße, das sprichst du wahrscheinlich an, war Vans. Also wir haben auf 2000 Quadratmetern dort der Customization eingebaut mit vier großen Stationen, wo der Kunde auch mit ungewöhnlichen Arten seinen Schuh customizen konnte. Da war tatsächlich eine Fräse oder ein Laser drin, wo du der Muster auf deinen Schuh gelasert hast, das man vorher machen konnte. Also Art der Customization, die ein Kunde sonst alleine auch nicht am Küchentisch machen kann. Ziel war es an der Stelle, ganz ausgefallene, absurde Customizations auch möglich zu machen für Schuhe. Bei Vans hatten wir dann, ich weiß gar nicht, wie viele tausend Paar weiße Vans, die ausgegeben wurden für den Konsumenten, um die dann zu customizen. Und das waren Riesenerfolg. Ne? Und der Output war total fantastisch an lustigen Schuhen, die da auch rauskamen. Customization ist aber auch nur eine Antwort auf die Frage, wie kann man den Kunden einbeziehen. 10 Jahre vorher war ja die große Phase oder 5 Jahre vorher das User-Generated Content, wo irgendwie TUI oder ein Reisebüro Kunden angeboten hat, doch Selfies hochzuladen, die sie dann auf ihrem Facebook-Account gepostet haben. Und das Ergebnis war so dermaßen hässlich in vielen Fällen. Und so, es war einfach tatsächlich ungeschminkte Wahrheit, die da war und tatsächlich nicht besonders aspirativ war. Bei der Bread and Butter hat es deswegen funktioniert, weil natürlich die Zielgruppe wahnsinnig ausgesucht war und der Backdrop extrem gesteuert war. Also das hat auf unserem Messestand, hat das Ganze stattgefunden, wo wir den ganzen Kontext natürlich genauso einrahmen konnten, wie man wollte. Das heißt aber, also mit anderen Worten, dieser User-Generated Content ist tatsächlich eine sehr zweischneidige Sache, wenn man ihn komplett offen lässt.
Vielleicht magst du noch mal aus dem Nähkästchen plaudern, weil wir das Gespräch auch mit anderen Firmen hatten, beispielsweise Swarovski. Wie groß sind eigentlich die Unterschiede international, was zum Beispiel den deutschen Markt angeht, wie man hier arbeiten kann, mit diesen ganzen Ideen, die in euch drinstecken, und wo liegt da der Unterschied beispielsweise zu China, zu England oder zu den USA? Gibt es da also wirklich prägnante Unterschiede?
Wenn wir uns mit diesem Thema Shared Retail beschäftigen, sehen wir, dass das in anderen Ländern auf jeden Fall schon deutlich krasser oder weiter vorangetrieben wird. Also es gibt in New York Showfields als ein Konzept, was versucht, schlüsselfertig Marken für ein relativ kleines Geld Flächen anzubieten, die sie selber für sich customizen können für einen gewissen Zeitraum. Es gibt Startups, die leere Shoppingcenter in den USA sich anschauen und fast templatehaft 3 Layouts anbieten, die eine Marke kurz kaufen kann und dann wird den Retail as a Service mäßig eine Retailfläche reingebaut. Das heißt, das Staffing ist gemacht, Logistik ist gemacht, Payment ist gemacht und hier auch die Architektur wird reingebaut für, ich sag mal, 3 Monate. Also die versuchen irgendwie leere Quadratmeter, wo man keinen Mieter mehr für findet, durch so temporäre Sachen aufzuladen. Da merken wir, dass international deutlich mehr passiert und so ein bisschen aus Tokio sehen wir Konzepte, die ja damit kämpfen, dass die so wahnsinnig teure Quadratmeter haben, dass die Sachen miteinander kombinieren, die ungewöhnlich sind. Also irgendwie Wohnen und Retail in einem Haus. Ja? Oder Kindergarten und Gym. Oder was weiß ich. Ne? Also wo wir sehen, das Muji Hotel, ja, wobei das ist aus China, aber auch ein interessantes und neues Konzept, was es so auf dem deutschen Markt jetzt nicht gibt. Ne? Genau, also wir sehen dort, dass so eine Sharing-Konzepte sehr viel radikaler umgesetzt werden als noch in Deutschland. Da ist jetzt gerade der LSDNA wirklich an der Speerspitze dieser Entwicklung.
Okay, vielleicht nochmal eine kurze Frage. Wie wirkt sich bei euch Covid-19 aus und wie schaut ihr in die Zukunft?
Ja, aber also jetzt bei uns in der Firma sieht es so aus, dass wir tatsächlich viel Homeoffice machen. Na, wir haben pro Raum immer nur eine Person, versuchen das ziemlich stringent durchzuziehen. Wir als Firma, interessanterweise bei der Architektur tatsächlich, war es so ein bisschen jetzt eine Pause. Da war der Listener natürlich genial. Allerdings, alles, was bei uns Online-Kommunikation ist, ist wahnsinnig in die Höhe geschnellt. Müssen wir extrem viel bedienen, einfach weil an allen Ecken und Landen plötzlich Webshops aufgebaut werden, weil plötzlich nur Kommunikation dazu gemacht werden muss zu Corona, wie verhalten wir uns, wie nicht, neue Hygienemaßnahmen und Konzepte. Dann darf man nicht vergessen, dass natürlich auch andere gesellschaftliche große Themen eine Rolle spielen, jetzt im letzten halben Jahr mit Black Lives Matter, wo zum Beispiel ja auch wahnsinnig viel kommuniziert werden musste. Das heißt, wir merken, große Investitionen jetzt in den Retail ist jetzt gerade so ein bisschen ruhiger geworden. Alles, was Online-Kommunikation ist, ist deutlich in die Höhe gegangen. Vielleicht dann noch schließlich ja die Frage an, wie glauben wir, wirkt sich Covid-19 aus auf den Retail? Und ich würde vermuten, dass diese Prozesse, die schon angefangen haben, sich eher angeschoben werden durch Covid-19. Also die Frage, was mache ich mit leeren Quadratmetern, die ich nicht füllen kann? Was macht ein Retailer, wenn der tatsächlich nur 2 Leute in seinem Laden haben kann? Ja, der muss irgendwie digitaler werden und die Produkte auch anders auffindbar machen. Die ganzen Drücke, die eh schon herrschen, merken wir, dass die sich natürlich eher die Prozesse, die gerade schon bestehen, treiben werden. Und glauben auch viele dieser Fragen ist Sharing auf den ganz verschiedenen Niveaus, über die wir jetzt gesprochen haben, auch eine Antwort auf viele dieser Probleme.
Dann würde ich mich ganz persönlich mal erstmal bedanken für deine Ausführungen zur Shared Economy und zur Geschichte der Familie Kemmler, die ich sehr, sehr spannend finde. Also ich freue mich, dass ihr nach Frankfurt kommt, insbesondere in die Räumlichkeiten von The Listener. Er hat ja dann die Selbstlaute weggelassen. Ich sage trotzdem Listener Space. Und ich freue mich auch auf die Präsentation von deinem Bruder und dass wir ein bisschen Einblick bekommen, die Renderings von uns anschauen können, das Orakel wahrnehmen dürfen. Es wird spannend und wir sehen uns bestimmt irgendwann irgendwo wieder physisch. Und vielen Dank nochmal für das Interview.
Ich bedanke mich auch bei David Kemmler von Kemmler und Kemmler und wir durften jetzt auch einen Einblick haben in neue Erlebniswelten, in die Architektur von morgen, in die Architektur, die aber an sehr, sehr viele auch variable Layer gebunden sein wird. Eine ganz spannende Geschichte, die jetzt gerade in the making ist und die gerade passiert mit unserem Ort The Listener, wo wir auch das Trendforum Retail stattfinden lassen. Freue mich ganz besonders drauf, auch dieses Konzept dann kennenzulernen. In Zukunft werden wir vielleicht eine Community mit der Brand eingehen. Wir werden Teil einer Brand-Community werden, einer Peer-Group. So habe ich es auf jeden Fall verstanden. Ja, auch das gab es schon mal, aber das wird jetzt, glaube ich, nochmal sehr viel intensiver eingesetzt. Spannend. Ich hoffe, ihr fandet das Thema genauso spannend, wie wir es empfunden haben. Und wir freuen uns ganz besonders, wenn ihr uns auch weiter folgt, wenn ihr mit uns in den Dialog tretet. Weitere Informationen zum David Kemmler, seinem Werdegang und auch der Firma Kemmler und Kemmler findet ihr bei uns in den Shownotes. Ich freue mich drauf, wenn wir uns dann bald wieder sehen, wieder hören und sage heiter weiter.